Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Aus wichtigem Anlass, natürlich, möchte ich heute über Novo Nordisk, über Eli Lilly, ja, und auch über Roche sprechen. Der Pharmasektor gilt als stabil und defensiv. Übergewichten würde ich ihn im Depot aber nicht. Legen wir los. So, es ist mal wieder Zeit, über Pharma zu sprechen, und beispielhaft möchte ich da die Daten von drei Unternehmen mit einfließen lassen: Novo Nordisk, Eli Lilly und Roche. Und an der Stelle der wichtige Hinweis: Ich bin in Novo Nordisk langfristig investiert. Es ist eine der Aktien, die bei uns im Zukunftsdepot der Renditespezialisten am besten gelaufen ist. Es war mal die Aktie, die am besten gelaufen ist, über 400% im Plus. Aber dann kam die Korrektur, die die meisten vermutlich mitbekommen haben, entweder weil sie investiert sind oder weil sie sich für die Börse interessieren. Ebenso groß war die Korrektur in Eli Lilly, da bin ich nicht investiert. In Roche bin ich noch investiert. Hier geht es mir weniger um Kursgewinne, denn um sichere Dividenden. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja, der Kurs war schwach. Es geht heute nicht darum, könnte man auch anhand dieser Beispiele festmachen, dass Pharma, wenn wir auf einzelne Unternehmen schauen, praktisch immer in Zyklen abläuft. Es ist die Wunschvorstellung, vielleicht sogar Idealvorstellung, dass im Keller dieser Pharmakonzerne dann Wirkstoffe entwickelt werden. Das kostet eine ganze Menge Geld. Dann kommen diese Wirkstoffe an den Markt und dann hat man für ein paar Jahre Ruhe, weil eben so viel Geld mit diesen Wirkstoffen, mit diesen Blockbustern verdient wird. In der Praxis ist das teilweise so, aber praktisch jedes Pharmaunternehmen ab einer gewissen Größenordnung entwickelt eben nicht nur selbst, sondern screent permanent den Markt und übernimmt dann andere Unternehmen, häufig Unternehmen, die nur an ein oder zwei Wirkstoffen forschen. Und wenn es dann gelingt, diese Entwicklung in die Stufe 1 oder 2, ja, das sind natürlich ganz individuelle Entscheidungen, dazu bringen, dann werden diese Unternehmen interessant für die großen Pharmaunternehmen und werden dann im besten Fall für die Aktionäre mit einem kräftigen Aufschlag übernommen. Das passiert überall. Und deswegen sind diese Zyklen auch vollkommen normal. Es gibt die Zyklen, in denen relativ viel Kapital gebraucht wird, um zukünftiges Wachstum bzw. zukünftige Umsätze zu sichern, wenn also die großen Blockbuster langsam auslaufen. Und dann gibt es die Erntezyklen. Das, was die Aktien, und das ist in den letzten Jahren geschehen, ganz maßgeblich beeinflusst, ist dann natürlich auch der Preis des Geldes. Und wenn wir eine Roche nehmen, dann war das für mich als Empfänger von passiven Einkünften in Form von Dividenden durchaus lohnend. Wenn ich auf die Performance schaue, dann ist die natürlich gerade im Vergleich zu einer Eli Lilly oder Novo Nordisk viel, viel schlechter gewesen. Wenn nämlich, und da haben die Pharmaunternehmen natürlich nur begrenzt Einfluss, wenn diese Unternehmen genau in einer Zeit, in der das Geld dann langsam oder auch sehr schnell teurer wird, investieren in Form von R&D oder auch Übernahmen, was wird der Markt dann machen? Dann sagt er natürlich, oh, die Refinanzierung dieser Schulden, die wird aber jetzt mit einem Male viel teurer. Und das ist dann ein Grund, warum diese Unternehmen im Übrigen vollkommen zu Recht hinsichtlich des Kurses unter Druck geraten. Aber diese Zyklen durchlaufen eigentlich alle. Und dann, und das sei auch noch als kleiner Punkt vorweg erwähnt, und dann will ich mal nach 4 Minuten erzählen, warum ich überhaupt heute diese Podcast-Folge aufnehme. Und dann gibt es natürlich auch die Unternehmen, die schlicht und einfach aufgrund ihrer geografischen Zuordnung ein bisschen beliebter sind. Und das führt dann dazu, dass diese Unternehmen teurer sind. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber der Markt ist ja einigermaßen fair hinsichtlich der Bewertung. Das ist er wirklich nicht. Ich hoffe, das ist im Laufe der Jahre klar geworden. Ich habe es immer an vielen Beispielen versucht zu verdeutlichen. Ihr werdet es aber auch selber gemerkt haben. Man kann nicht sagen, der Markt orientiert sich an diesen Parametern und daraus leitet er dann ab, was ein Unternehmen wert sein darf. Es hängt sehr häufig davon ab, ist es ein amerikanisches Unternehmen oder nicht. Grundsätzlich mal bekommen amerikanische Unternehmen in der Regel einen Bewertungsaufschlag im Vergleich zu anderen Unternehmen außerhalb der USA zugestanden. Das sehen wir zum Beispiel bei einer Eli Lilly. Und das ist auch ein Punkt, der für mich, zumindest wenn Privatanleger über Börsen nachdenken, nicht hoch genug bewertet werden kann. Ja, professionelle Vermögensverwalter, Family Offices, praktisch alle Marktteilnehmer mit institutionellen Wurzeln werden sehr häufig über Bewertung nachdenken. Denn sie wissen, das lernt man früh auf dem Weg zur Aktienanalyse. Es gibt das eine, das gute Unternehmen, das gute Geschäftsmodell. Und es gibt die andere Frage, wie viel bezahle ich derzeit dafür? Und das ist ein Punkt, ich habe es, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen ausführlicher besprochen, den haben Privatanleger einfach nicht gut genug im Blick. Das heißt, es geht im Beispiel Tesla. Also es gibt natürlich die Tesla-Kritiker und Skeptiker und so weiter, aber es gibt wahnsinnig viele private Anleger, die darüber sprechen, wohin kann die Entwicklung gehen mit den Robocabs, mit dem Optimus und so weiter und so fort. Die aber in dem Moment, und ich will hier überhaupt nicht Tesla schlecht reden, das habe ich schon mal gesagt, Tesla ist wahrscheinlich eine Aktie, wenn wir im Risk-On-Markt sind, wird die weiterlaufen, einfach weil der Magier der Märkte nun mal Elon Musk ist. Ja, das musst du erstmal schaffen. So einen starken Umsatz- und Gewinneinbruch und dann sind deine Margen auch noch zurückgekommen und dann sagst du einfach, das Unternehmen wird wahrscheinlich, ich sehe einen Weg, hat er gesagt. Man muss es natürlich auch einigermaßen SEC-konform machen. Ich sehe einen Weg, wie Tesla so viel wert sein wird, wie heute die 5 wertvollsten Unternehmen zusammen. Und dann steigt die Aktie von minus 5% nachbörslich auf plus 5% nachbörslich. Also Tesla ist natürlich mehr als nur ein Automobil- und Roboterbauer. Aber zu verstehen, dass zukünftige Erwartungshaltung heute schon in der Bewertung drin sein kann, ist enorm wichtig. So, ich musste diese Umwege machen, auch wenn sie 7 Minuten gedauert haben, weil das auch bei der Beurteilung wichtig ist, welches Pharmaunternehmen kaufe ich. Und ich habe einen Testpost gemacht, ist schon ein bisschen länger her, und habe dort Novo Nordisk und Eli Lilly gegeneinander antreten lassen. Da hat das keine Rolle gespielt, obwohl ich es in 2 Absätzen reingeschrieben habe. Also bitte versteht mich nicht falsch, ja, das war durchaus ernst gemeint. Ich habe ein klares Fazit gegeben, ich benutze hier nicht mal meine Social-Media-Kanäle, um Versuchskaninchen zu finden. Aber es kommt einfach nicht. Der Hinweis, es ist immer das Produkt, die Aussichten, das Wachstum und. Aber es ist sehr selten, das ist allerdings auch hochgepreist. Natürlich ist das verallgemeinert. Ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch jetzt gerade sagen, doch, natürlich habe ich das in meinem Analyseprozess drin. Was kostet etwas? Und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass ich hier zu euch sprechen darf. Aber es ist eben bei ganz vielen Anlegern nicht drin. Und das hat übrigens nichts mit Stupid German Money zu tun. Das sehen wir überall. Es ist nicht immer die ganz große Freude, aber natürlich, um das Sentiment, die Stimmung, die allgemeine Perspektive rund um eine Aktie aus Sicht der Privatanleger wahrnehmen zu können, gehe ich auch gerne mal auf Reddit. Das ist manchmal ein bisschen crazy, aber da findet man recht konzentriert dann in wenigen Posts eigentlich, okay, das ist offensichtlich die vorherrschende Stimmung zu diesem Unternehmen. So, kommen wir zurück zu Pharma. Meine Idee, heute darüber zu sprechen, ergab sich aus einem Bloomberg-Artikel vom letzten Wochenende. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es sind, lass mich nochmal gucken, ich will nichts Verkehrtes sagen, 12%, wahnsinnig viel, 12% der Amerikaner haben im letzten Jahr eine GLP-1-Droge genommen. Also GLP-1, Ozempic, Wegovy, halt die Produkte, die zumindest mal vorübergehend, und wenn man es auf Sicht von mehreren Jahren betrachtet, Unternehmen wie Novo Nordisk und Eli Lilly haben sehr stark steigen lassen. Und zwischendurch dürfen die es ja auch immer mal verkaufen, eine Aktie wie Hims & Hers. 12% der Amerikaner. Und laut neuesten Studien sind 37% der Generation Z, also Z, sind bereit oder planen, Medikamente wie Ozempic oder Wegovy zur Gewichtsabnahme zu verwenden. Dabei fällt auch, vielen Dank für die Konversation auf LinkedIn, auch wirklich überhaupt nicht ins Gewicht, dass ein beträchtlicher Teil derer, die diese Medikamente verwendet haben, sie nicht bis zum Schluss nimmt. Ja, das, wenn man ein bisschen, es gibt da weiterführende Studien, die zeigen, dass einige ihr Ziel dann erreicht haben. Bei einigen waren es auch Nebenwirkungen. Ich möchte ja meine Meinung gerne hinzustellen und nicht andere Meinung abkanzeln. Aber die Vorstellung, dass diese Medikamente demnächst keine Rolle mehr spielen werden, weil sie einfach doch nicht so wirkungsvoll sind, nicht so beliebt, die halte ich für absolut abwegig. Ich wünschte mir, es wäre nicht so. Weil natürlich am Ende des Tages, das sagt übrigens, mir fällt es schwer, ja, Positives hier zu formulieren. Der Mann hat wirklich schon Dinge gesagt, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Aber der zukünftige Gesundheitsminister der USA, der ist ein großer Gegner von weiterverarbeiteten, mir fällt der richtige deutsche Begriff nicht ein, also verarbeiteten Lebensmitteln, das sind so Fertiggerichte und so weiter, sondern er ist ein großer Anhänger von natürlichen Lebensmitteln. Muss man doch auch mal anerkennen, das finde ich ist der richtige Ansatz. Natürlich ist das alles irgendwo Symptombekämpfung und das ist keine gesunde Entwicklung, aber sie ist auch nicht neu. Wenn man sich die Entwicklung, die USA sind, was das angeht, vielleicht neben Mexiko, da ist der Zuckerkonsum noch größer. Am Ende sehen wir es auch hier, dafür müssen wir nicht in die USA schauen. Aber das, wir müssen nicht mehr nur in die USA schauen, ich muss natürlich mich selber dabei auch anschauen. Also, addicted to und dann sucht euch irgendwas aus, was uns den kurzfristigen Kick gibt. Bei dem einen ist es Alkohol. Der Suchtfaktor von Zucker ist vergleichbar mit dem von Heroin, kurzfristig sogar noch stärker. Also man kann ja die Reaktionen im Gehirn sehen. Nikotin, hallo, absolut im Camp. Ich bin zwar kein Raucher mehr, aber hin und wieder nehme ich immer noch Nikotin in anderer Form zu mir. Das alles sollte nicht so sein. Das ist ganz sicherlich keine Empfehlung. Aber ich kenne mich absolut mit solchen Süchten aus. Insofern steht es mir auch überhaupt nicht zu, oder es ist gar nicht hier meine Intention zu sagen, wie kann man nur? Das ist für mich alles mehr als nachvollziehbar. Aber das wird sich meines Erachtens fortsetzen. Und diese Art der Stimulation ist etwas, was letztlich seit es das gibt, immer eine ganz große Rolle gespielt hat. Und dass am Ende des Tages davon natürlich die Pharmaindustrie profitiert. Das war auch schon immer so. Man könnte hier einen Komplott vermuten. Das soll aber heute ganz sicherlich nicht mein Thema sein. Also, wir werden sehen, dass diese Medikamente, dass diese Produkte, pharmazeutischen Produkte weiter gebraucht bzw. verbraucht werden. So, und das ist auch ein Grund, warum ich Pharma in meinem Depot habe, aber nicht übergewichtet. Aus welchem Grund nicht übergewichtet? Weil es sehr, sehr schöne, Pharma gibt es schon sehr lange, in unterschiedlicher Art und Weise. Pharma schafft in einem Depot, trotz dieser Zyklen, deswegen muss man auch sehr darauf achten, in welches Unternehmen investiere ich, in welcher Phase des Zyklus, also Pharmaunternehmen am Top zu kaufen, kein Mensch weiß, wann das vorher genau sein wird, aber nach sehr, sehr starken Rallyes, ist selten eine gute Idee. Anders als Tech, wo diese Rallye dann exponentielle Formen annehmen kann, bis hin zu Fahnenstangen und irgendwie eigentlich mit kleinen Korrekturen immer weitergeht, ja, zumindest mal in gewissen Marktphasen, ist das bei Pharma seltenst der Fall. Bei Pharma wird zu einem gewissen Zeitpunkt klar, dieses Wachstum, es ist ja kein Plattformgeschäft, es muss immer noch sehr viel Geld investiert werden. Deswegen ist Pharma meines Erachtens in Korrekturphasen deutlich interessanter mit antizyklischem Ansatz und auch mit Unterziehen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, im Portfolio Eli Lilly und Novo Nordisk zu haben. Es sei denn, sie sind beide aufgeteilt auf zusammen die Größe einer Position. Pharma ist etwas, wo man natürlich auch breit über einen ETF investieren kann. Warum nicht übergewichtet? Weil es zwar ziemlich defensiv ist, weil es wenn man den Sektor als Ganzes betrachtet, eben nicht zyklisch ist. Das heißt also, Pharma hat keine große Korrelation zum Beispiel zu Konjunkturzyklen. Wenn, dann zu Zinszyklen. Das ist aber okay, das haben fast alle Sektoren. Aber Pharma ist kein Outperformance-Sektor. Und darum geht es. Stabilität, ja, und die möchte ich auch im Portfolio haben. Es kann dann wichtiger werden, wenn es mir um passive Einkünfte geht, das heißt um regelmäßige Ausschüttung, dann ist Pharma sehr interessant. Dort in dem Depot, ich unterteile das ein klein wenig, tatsächlich auch physisch, das heißt, ich habe unterschiedliche Depots dafür, da darf der Anteil größer sein. Wenn man in einem, was ich für sinnvoll halte, in einem gemischten Depot, in dem ich Dividenden und Wachstum miteinander verbinde, dann ist der Pharmaanteil nicht zu groß. Einfach, weil die reine Performance aus dem Sektor inklusive Dividenden irgendwo im Mittelfeld liegt. In den Phasen, in denen es an der Börse ein bisschen mehr rappelt, in denen alles ein bisschen unsicherer wird, in den Phasen möchte man Pharma im Depot haben, aber nicht übergewichtet. So, ich habe hier an dieser Stelle, das ist aber ein anderes Thema, ja schon mal gesagt, bis jetzt habe ich nicht recht behalten, dass die Kombination Biotech und AI und Longevity und alles, was da kommen kann, an der Börse eigentlich mal zum Hype führen sollte. Also im AI-Biotech-Hype, muss man ganz klar festhalten, war bisher nicht der Fall. Und ich bin in dieser Spekulation aktuell auch nicht mehr direkt investiert. Einfach, weil es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe. So. Jetzt muss man, wenn man sich diese Unternehmen anschaut, muss man verstehen, dass Novo Nordisk nicht ein Produkt ist, sondern mehrere Produkte. Wenn ich mich also solchen Unternehmen nähere, dann möchte ich wissen, wie entwickelt sich in Zukunft die Produktpipeline und wie greifen die ineinander über? Das heißt, wie lange laufen Patente noch? Und das ist nicht ganz einfach. Ich kann jetzt schon mal, wer sagt, das ist schon lang genug, was ich hier jetzt mir anhöre, schon mal sagen, wer sich damit nicht gut auskennt, und damit meine ich nicht unbedingt mit dem Produkt, aber mit der Analyse von solchen Unternehmen, für den ist ein Pharma-ETF wahrscheinlich auch eine ganz gute Entscheidung. Wir haben bei Novo Nordisk eine recht umfangreiche Entwicklungspipeline. Und jetzt Achtung, den einen oder anderen werde ich sicherlich falsch aussprechen. Ich habe es mir für euch mal angesehen. Also Amycretin, das ist eine Verbindung, eine neuartige Verbindung, die als GLP-1, kennen wir schon, und Amylin-Rezeptor-Agonist wirkt, ist aktuell in einer Phase 1b/2a. Diese Patienten, das sind Daten, die wir gerade erst erhalten haben, erreichten nach 36 Wochen eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von bis zu 22%. Und das nur noch mal an dieser Stelle. Nach 36 Wochen eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von bis zu 22%. Jetzt rechnet das mal bei eurem eigenen Körpergewicht aus. Und da werden einige mit einem, ich weiß, der BMI ist veraltet. Egal. Aber wenn ich mir vorstelle, also ich nehme mal an, wenn es das eines Tages war mit mir, dann dauert es noch einige Wochen, bis mein Verwesungsprozess so weit fortgesetzt ist, dass ich 22% weniger wiege. Also ich könnte um den Bauch herum, ja, Mann mit 53, wahrscheinlich auf ein bisschen was verzichten, aber 22% meines Körpergewichts, dann wöge ich ja noch so Mitte 70 Kilo. Das, also, was ich damit sagen will, das ist extrem viel. Und warum dürfen wir aber so nicht rechnen? Weil es zwar in einigen Teilen der Welt es schon als Lifestyle-Produkt gilt. Also wer normal ist, kann sich damit auf Size Zero runterbringen. Aber eigentlich ist es natürlich für Adipositas-Patienten gedacht. Und dementsprechend ist auch nachvollziehbar, wenn man natürlich ein sehr, sehr starkes Übergewicht hat. Oft ja auch krankheitsbedingt. Ja, wir sprechen, Adipositas ist ja nicht, ich habe einfach zu viel Hunger, sondern, also so wie ich das verstehe, sondern es ist eine Stoffwechselkrankheit. Da ist natürlich dann schneller mehr abzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist eine, wenn man das vergleicht mit anderen pharmazeutischen Produkten, die sogar am Markt sind, ist das ja eine wahnsinnige Wirkung. Ja. Ich kenne im Übrigen einige aus dem Bekanntenkreis, die damit sehr happy sind. Gibt auch Gegenbeispiele. Es ist bestimmt keine Aufforderung, hier ein, diese Produkte zu nehmen. So, weitere Studien. hier sind einschließlich einer oralen Version geplant. CariSigma ist eine Kombination aus Semaglutid und Cagrilintid zur Behandlung von Adipositas. Aktueller Stand, neue Phase 3 Studie zur langfristigen Wirksamkeit beginnt am 10. Februar und soll im, Achtung Zyklus, November 2028 abgeschlossen werden. Dann soll das GLP-1-Portfolio erweitert werden. Es gibt also weitere GLP-1-basierte Therapien. Das ist nachvollziehbar, weil man hier momentan Marktführer ist. Selatogrel, ein Wirkstoff zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wo kommt der her? Ihr merkt schon, warum ich die Beispiele genommen habe. Durch die Übernahme von Cardio Pharmaceuticals hat Novo Nordisk seine Pipeline im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestärkt. Zeltuva ist ein innovativer Ansatz zur Behandlung von Sichelzellenanämie. Neue Daten aus der Pipeline für seltene Bluterkrankungen wurden auf dem ASH-Kongress 2024 präsentiert. Selbstverständlich könnte man, weil ich mir fast sicher bin, dass mir ansonsten nachgesagt wird, ich sei hier einseitig. Schließlich bin ich ja nicht in Eli Lilly investiert. Stichwort Bewertung an der Stelle nochmal. Ich weiß, ich springe ein bisschen, aber ihr seid schon so lange dabei, ihr könnt damit um. Also aktuelles KGV von Novo Nordisk 27, war mal über 50. So ist das eben, wenn eine Aktie stark unter Druck kommt. Wir haben bei Roche eine, nur der Vollständigkeit halber, ein KGV von 14, bei Eli Lilly 65. Eli Lilly ist doppelt so hoch bewertet wie Novo Nordisk. So, Stichwort Bewertung. Keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Natürlich hat aber auch Eli Lilly eine umfangreiche und vielfältige Entwicklungspipeline. Tirzepatide, keine Ahnung, wie das der Amerikaner ausspricht. Wirklich 0,0. Der Handelsname dafür ist Mounjaro oder Zepbound. Bereits zugelassen für Typ 2 Diabetes und Adipositas. Aktuell in Phase 3 Studien zur Behandlung von Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion bei adipösen Patienten. Die bisherigen Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen in den primären und sekundären Endpunkten, einschließlich einer 38-prozentigen Reduktion des Risikos für Herzinsuffizienzereignisse. Orfoglipron, was ich alles lerne bei der Erstellung dieser Podcasts. Oder der Folgen. Ein oraler GLP-1-Rezeptor-Agonist zur Behandlung von Adipositas und Typ-2-Diabetes. Aktueller Stand, Phase-3-Studien laufen mit Ergebnissen, die für August 2025 erwartet werden. Retatrutid, ein injizierbarer Wirkstoff, der die Rezeptoren GLP-1, GIP und Glucagon gleichzeitig aktiviert. Bisher vielversprechende Ergebnisse bei der Gewichtsreduktion. Donanemab, Handelsname Kisunla, Indikation Alzheimer-Krankheit. Donanemab hat 2024 die Zulassung der FDA erhalten, wird zur Behandlung also bereits eingesetzt. Neurodegenerative Erkrankungen, auch hier gab es, Stichwort Zyklus, eine Übernahme, und zwar von Prevail Therapeutics, war Prevail, war glaube ich auch börsennotiert, genauso wie die Übernahme von Novo Nordisk, die ich vorhin beschrieben habe. Dann gibt es strategische Partnerschaften mit Curalis und Acuda Therapeutics. Damit stärkt also Eli Lilly seine Pipeline im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen, einschließlich ALS und frontotemporaler Demenz. Und so weiter und so fort. Eli Lilly hat massiv in seine Produktionskapazitäten investiert. 4,5 Milliarden allein in das Lilly Medicine Foundry. Also, das sind Unternehmen, die offensichtlich mit einer ziemlich goldenen Zukunft rechnen. Und dennoch, und das muss man an dieser Stelle sagen, ist das natürlich ein extrem kompetitiver Markt. Und das Fazit heute soll weder sein, diese oder jene Pharmaaktie zu kaufen, sondern einfach nur darauf hinzuweisen, dass die Vorstellung, dass sich die Welt in eine Richtung entwickelt, in der wir diese pharmazeutischen Produkte weniger verwenden, die halte ich für abwegig. Ich kann mir sogar wie bei so vielen Entwicklungen, irgendwann mal einen Turnaround vorstellen. Genauso wie ich mir heute vorstellen kann, dass wir eines Tages besonders respektvoll wieder miteinander umgehen werden, sehr viel höflicher, dass Meinungen auch wieder ja nicht nur in Schwarz und Weiß gehen, oder ihr wisst, was ich meine. Also binäre Meinungen sind heute sehr beliebt. Ja, entweder etwas ist so oder ist nicht so. Und wenn dir jemand nicht zustimmt, dann in der Regel mit hoher Vehemenz. Ja, das ist natürlich auch zum Teil durch die sozialen Medien wird es nicht einfacher. Ich erlebe das im Alltag ganz anders. Aber meist werden Entwicklungen deutlich extremer, bevor sie sich dann ins Gegenteil verkehren. Und dass diese Entwicklung im Pharmabereich, dass wir also auf der einen Seite unseren Süchten frönen, auf der anderen Seite dann aber entsprechende Medikamente nehmen, um die Auswirkungen zu mildern, dass wir da schon am Peak angekommen sind, das halte ich für eine gewagte These. Deswegen werde ich auch in Novo Nordisk investiert bleiben. Ich werde in Roche investiert bleiben. Die nenne ich hier nur beispielhaft. Ich habe auch noch andere Aktien nahe diesem Sektor. Wenn man hier investiert, muss man sich genau anschauen, welche Unternehmen. Man muss aber sich auch anschauen, auf Basis welcher Bewertung investiere ich überhaupt in diese Unternehmen. Und auf der sicheren Seite, man sagt, ich möchte einfach in meinem Depot 10-15% Pharma drin haben, ist man am Ende des Tages mit ETFs. So, und irgendwie beschleicht mich am Ende dieser Podcast-Folge, ich hätte was nehmen sollen, um mein Aufmerksamkeitslevel noch höher zu haben. Aber ich schaue hier, das ist auch, ich muss euch mal ganz kurz dran teilhaben lassen. Ich nehme die auf, das ist eine relativ frühe Aufnahme, weil ja auch unzeitkritisch, am Sonntag. Und ich sitze hier auf Teneriffa. Ich gucke auf der einen Seite, in welche Richtung ist diese? Nee, ich gucke Richtung Afrika. Gucke ich Richtung Afrika? Puerto de la Cruz, lass mich drauf. Ich müsste Richtung Afrika gucken. Ich kann es aber Afrika nicht sehen, weil es zu weit weg ist. Teneriffa ist Höhe Marokko. Agadir müsste es in etwa sein. Ne? Also, ich gucke auf einen blauen Atlantik. Und dann links von mir sehe ich den Teide, ist schneebedeckt. Direkt frontal vor mir auf der Terrasse, also ja, erstmal meine Ehefrau, aber wenn ich da dran vorbeigucke, schaue ich auf Puerto de la Cruz. Und innerhalb dieser 25 Minuten hat sich das Wetter wirklich von, du kannst keine 10 Meter weit blicken, verändert auf wunderbaren Zeitblick. Zeitblick heißt es nicht, sondern Weitblick heißt das. Warum sage ich das? Um zu erklären, warum ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen abgelenkt war. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, kann man ja auch normal aufnehmen. Stimmt, kann man. Also, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Macht's gut, ihr Lieben, bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, alles Gute, dein Lars.